ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Das ist der 28. Vers aus dem zweiten Kapitel des siebten Kantos, die Übersetzung. Es hat keinen Zweck, die materiellen Erscheinungsweisen der Natur und das aus ihnen entstehende sogenannte Glück und Leid zu sehen und darüber zu sprechen, als seien sie wirklich. Wenn der Geist am Tage herumschweift und ein Mann sich für sehr bedeutend zu halten beginnt, oder wenn er in der Nacht träumt und sieht, wie er sich mit einer schönen Frau vergnügt, dann sind dies nichts weiter als falsche Träume. In ähnlicher Weise sollte auch das von den materiellen Sinnen verursachte Glück und Leid als bedeutungslos betrachtet werden. Erläuterung: Glück und Leid, die ihren Ursprung in der Betätigung der materiellen Sinne haben, sind nicht wirkliches Glück und wirkliches Leid. Deshalb spricht die Bhagavad Gita von Glück, das zur materiellen Lebensauffassung transzendental ist. Sukham aityantikam yatat bhuti grahayam atindriyam. Wenn unsere Sinne nicht mehr materiell verunreinigt, sondern rein sind, werden sie zu Atindriya, zu transzendentalen Sinnen. Und wenn man die transzendentalen Sinne im Dienst des Herrn der Sinne Hrishikesha betätigt, kann man wahre transzendentale Freude empfinden. Alles Glück und Leid, das wir uns durch den feinstofflichen Geist einbilden, existiert nicht wirklich, sondern ist lediglich ein Hirngespinst. Wir sollten uns deshalb nicht durch solche Hirngespinste sogenanntes Glück einbilden. Es ist das Beste, wenn man den Geist in den Dienst des Herrn Hrishikesha stellt. So wird man ein wahrhaft glückseliges Leben führen. Manche Menschen, die sich auf die vedische Aussage Apama Somam Amrita Abhuma Apsaro Bhir Viharama beziehen, wollen auf die himmlischen Planeten gelangen, um sich dort mit den jungen Mädchen zu vergnügen und Somarasa zu trinken. Solche Scheinfreuden sind jedoch wertlos. In der Bhagavad Gita 7,23 heißt es: Antavattu Phalangtesham Tat Bhavatyalpamedasam. Menschen mit geringer Intelligenz verehren die Halbgötter und ihre Früchte sind begrenzt und zeitweilig. Selbst wenn man durch fruchtbringendes Handeln oder Verehrung der Halbgötter auf die höheren Planetensysteme erhoben wird und dort genießen kann, wird dies in der Bhagavad Gita als Antavat vergänglich verworfen. Das Glück, das man auf diese Weise erfährt, lässt sich mit der Freude vergleichen, die man empfindet, wenn man im Traum eine junge Frau umarmt. Das mag eine Zeit lang angenehm sein, aber in Wirklichkeit ist das zugrunde liegende Prinzip falsch. Das Glück und das Leid, das man sich in der materiellen Welt einbildet, wird aufgrund seiner trügerischen Natur mit Träumen verglichen. Alle Überlegungen, die auf das Erlangen von Glück durch den Gebrauch der materiellen Sinne abzielen, stützen sich auf eine imaginäre Grundlage und sind deshalb bedeutungslos.
Vitatabinivesho yang yatkunesh vartatrik vacha yatha manuratha svapna sarvam aindriyakamrisha.
Es hat keinen Zweck, die materiellen Erscheinungsweisen der Natur und das aus ihnen entstehende sogenannte Glück und Leid zu sehen und darüber zu sprechen, als seien sie wirklich. Wenn der Geist am Tage herumschweift und ein Mann sich für sehr bedeutend zu halten beginnt, oder wenn er in der Nacht träumt und sieht, wie er sich mit einer schönen Frau vergnügt, dann sind dies nichts weiter als falsche Träume. In ähnlicher Weise sollte auch das von den materiellen Sinnen verursachte Glück und Leid als bedeutungslos betrachtet werden.
Namo Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Simata Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Bhaskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadmeta Galada, Vibhashadi Gaur Bhaktavinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Lass uns nochmal den Vers hören. Es hat keinen Zweck, die materiellen Erscheinungsweisen der Natur und die aus ihnen entstehende, entschuldigt, und das aus ihnen entstehende sogenannte Glück und Leid zu sehen und darüber zu sprechen, als seien sie wirklich. Wenn der Geist am Tage herumschweift und ein Mann sich für sehr bedeutend zu halten beginnt, oder wenn er in der Nacht träumt und sieht, wie er sich mit einer schönen Frau vergnügt, dann sind dies nichts weiter als falsche Träume. In ähnlicher Weise sollte auch das von dem materiellen Sinn verursachte Glück und Leid als bedeutungslos betrachtet werden. Dieser Vers ist eine Das war ja ein sehr dramatischer Beginn. Also ich weiß, dass da ein Feudel ist, Lila Sugar. Ach Krishna. Hoffentlich ist das nicht unglücksverheißend. Wir fangen also anders an, weil das zu unglücksverheißend war, dieser Beginn. Der Materialist investiert seine ganze Zeit und seine Energie in das Aufbauen eines Imperiums für materielle Sinnenbefriedigung. In einer Architekturzeitung, die uns beim Predigen über den Weg kam, haben wir das letztendliche Traumwerk, ein mehrere Billionen Dollar kostendes Palast der Sinnenbefriedigung, gesehen. Vor der Küste von Monaco soll im Ozean eine Insel geschaffen werden, die im Meer trennt. Wellenbrecher, die im Umkreis von einem Kilometer um diese künstliche Insel angelegt sind, werden verhindern, dass Flutwellen dieses Schiff der Sinnenbefriedigung oder diese Insel der Sinnenbefriedigung zerstört. Es sind dort die modernsten Medien angebracht und es wird versucht, den alten Traum von Huxley wahrzumachen, ein Fühlkino zu entwickeln, wo bestimmte Elektronen die Nerven, also elektrische Vorrichtungen, die Nerven in einer bestimmten Art und Weise zu stimulieren, sodass beim Kinogucken Geschmack und Gefühl erscheint und nicht einfach nur, dass eine Sache der Augen bleibt. Unter Wasserlokale, die mit Fenstern einen Blick in den Ozean garantieren, ermöglichen es verschiedene Haifische und andere zum Teil künstlich dort vorgebrachte Tauchereien von Fischen zu sehen. Man kann alles zollfrei dort einkaufen, man kann dort anlegen mit Booten, die vom Festland hinkommen. Wenn man aber auch will, kann man mit Luxuslimousinen, die man sich auf dem Festland kauft, dort hinfahren und für einen Tag König sein. Die Suites, die man sich kaufen kann, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die teuerste eine Übernachtung kostet dort 10.000 Mark. Da sind aber viele Dinge mit inbegriffen. Das Brechen aller regulierenden Prinzipien ist garantiert und so ist dort eine Schönheit geschaffen, die jetzt schon begeistert von allen Architekturen. Es ist ja eine eindeutige Herausforderung an die Menschen, diese künstliche Insel aufgenommen werden ist. Die Bhagavad Gita, so das ist sehr real. Die größten Errungenschaften werden in den Bau dieses schwimmenden Babylons eingehen. Die Bhagavad Gita sagt aber, ist gar nicht so real, ist alles falsch, ist verkehrt. Yehi sang sparsha jha bhoga, sagt Krishna dazu, dass aus die Berührung der Sinne mit den Sinnesobjekten gewonnene Glück ist Antavanta. Es hat einen Anfang und auch ein Ende. Der Weise beschäftigt sich nicht darin, erschöpft nicht aus den Quellen des Leides, so wird gesagt. Nach Srila Rupa Goswami hat Leiden drei Ursachen. Und wie ihr sehen werdet, ist das schwimmende Babylon vor der Küste von Monaco auf diesen drei Grundlagen errichtet worden. Zunächst einmal Unwissenheit über die spirituelle Natur. Diese Unwissenheit über die spirituelle Natur resultiert in sinnvollen Wünschen nach Sinnbefriedigung, und diese wiederum resultiert in der Ausübung von Sünden. Wir sprachen kurz vom Brechen der regulierenden Prinzipien in jeder Hinsicht. Ich möchte euch eure Fantasie nicht anheizen mit Beispielen. Ihr könnt darüber selber sehr kreativ nachdenken. Die werden alles tun. Diese drei Grundlagen, Unwissenheit, sinnvolle Wünsche und Sünden selber, sind die Ursachen für Leid. Der Mensch hat vieles, was ihn von Tier unterscheidet. Aber heute möchten wir nur ganz kurz ein wichtiges Kriterium analysieren. Und zwar, ist der Mensch in der Lage zu verstehen, was für Reaktionen auf sein Handeln kommen. Das Tier hat diese Instanz nicht. Das fehlt. Das ist nicht eingebaut. Das Tier ist deswegen auch nicht verantwortlich zu machen für seine Tätigkeiten. Wenn ein Tiger auf einen Mann springt und ihn den Kopf abreißt, wird er nur nach dem Dschungelgesetz der Eingeborenen gerichtet. Aber es hat keine größeren karmischen Verwirklichungen. Und die Eingeborenen fangen sehr oft diese Man-Tigers nicht, diese Menschentiger nicht. Ich habe gerade neulich wieder von einem bengalischen Königstiger gehört, der nicht zu kriegen ist. So, der Tiger ist nicht zu bestrafen dafür. Wenn ein Mensch dagegen etwas tut, dann setzt sich gleich ein unglaubliches Fahndungswesen ein, was ihn über die ganze Welt jagt. Es geht noch weiter. Das viel schwerwiegendere Ahndungssystem oder Fahndungssystem setzt ein. Die Gesetze, die sich niemals irren, die man niemals umgehen kann, das Gesetz des Karma. Beim Tier ist das nicht so. Das Tier kann tun und lassen, was aus den Impulsen der Sinne kommt, weil es kein Verständnis hat, dass bestimmte Tätigkeiten eine schlechte Reaktion mit sich bringen. Ich möchte euch hierzu die lateinamerikanische Art des Affenfanges als Beispiel geben. Man hüllt einen Kürbis aus, lackiert ihn, dass er stark wird, befestigt ihn an einen Baum und tut irgendetwas Essbares, eine Süßigkeit hinein, die der Affe dann nimmt. Wenn er jedoch die Hand mit der Süßigkeit aus dem Kürbis herausziehen will, so wird er das nicht tun, denn die Hand ist jetzt zur Faust geworden und passt nicht mehr durch den schmalen Spalt, durch den sie ohne etwas hineinpasste. So, der Affe kann, wenn uns das gehen würde, würden wir sagen, boah, einfach, Mensch, das ist ja schön, dass es nur so etwas ist, so eine Falle. Wir würden sofort das Objekt fallen lassen, die Hand rausziehen und heiter weggehen. Der Affe kann das nicht, weil bei ihm dieser Teil fehlt, nämlich zu verstehen, dass er nicht freikommt, wenn er das nicht loslässt. Für ihn existiert nur in diesem Augenblick der Genuss, nämlich die Frucht. Es gibt da viele grausame Experimente in den Laboren materialistischer Wissenschaftler, die immer wieder zu diesem Punkt gekommen sind, dass Tiere nicht die Konsequenzen auf ihr Tun vorausrechnen können. Prabhupada hat das Beispiel von Kühen gegeben, die Süßigkeiten auf dem Loi-Bazar naschen, und die dafür eins drüber kriegen von dem Shop-Owner, dem Besitzer des Ladens, die jedoch nicht aufhören können zu naschen und immer wieder und wieder kommen und immer wieder eins drüber kriegen und immer wieder. Die können das nicht verstehen. Anyway, wir können jetzt in die Verhaltensforschung der Tiere reingehen, aber das ist nicht in, das ist erwiesen durch die Forschung. Das können sie nicht verstehen. Der Mensch jedoch hat diese eine Möglichkeit. Und deswegen muss er es lernen, die irrationalen Dränge, die aus den Sinnen geboren werden, zu beherrschen. Wenn er das nicht kann, ist er nur ein Tier. Und sein Leben wird immer wieder erfolgreich sein. Erfolglos sein. Und immer wieder wird er am Ende des Lebens bestraft werden durch die grausame Rechnung, die auf seine Tätigkeiten gekommen sind, nämlich die karmischen Reaktionen. Bhakti Vaibhava Maharaj hat mir von einem Film erzählt, Flatliner, in dem Leute sich klinisch tot machen und dort die karmischen, also durch den Tunnel gehen und auch ihre karmischen Reaktionen sehen, die plötzlich vor ihnen stehen und sie dann richten wollen. So für all unsere Tätigkeiten, die wir tun, auf der Grundlage von Unwissenheit, sinnvollen Wünschen und Sünden, werden wir leiden müssen durch die Gesetze des Karmas. Deswegen ist dieser Babylon, schwimmende Babylon-Palast. Also wenn es geht, sollten wir kommen und den Korken rausziehen, dass das auf den Meeresgrund geht. Aber natürlich haben die da, das ist nicht so einfach geht das nicht. Das wird eine eigene Armee haben und damit die Sinnbefriedigung verteidigt wird. Eine eigene Polizei ist schon geplant. Das bringt uns jetzt zu einem wichtigen Punkt, der im Srimad Bhagavatam gemacht wird. Solange die Seele von dieser Unwissenheit bewölkt ist, ohne Krishna-Bewusstsein sich vorwärts bewegt, sind all ihre Tätigkeiten, die sie ausführt, immer wieder bestraft von Maya. Und obwohl das eine offensichtliche Tatsache ist, kann die bedingte Seele dies nicht erkennen. Hier möchte ich euch ein sehr liebenswertes Beispiel von Srila Prabhupada geben. Als Srila Prabhupada in der Terrasse von Mayapur saß und sich von Hari Suri Prabhu massieren ließ, sah er einen Spatz, der sich in dem Loch in der Wand ein Nest baute. So Prabhupada sagte zu Hari Suri Prabhu, bitte verhindere das, denn der Spatz hat schon früh morgens angefangen, als ich übersetzt habe. Er hat eine Morgenschicht gemacht, Schwarzarbeit. Der hat so gezwitschert, dass ich mich nicht so gut konzentrieren konnte beim Übersetzen. Das war störend jedenfalls. So Hari Suri ging also hin, als der Spatz gerade neues Baumaterial einflog dieses alte weggenommen. Der Spatz kam zurück und sah, sein ganzes Nest war abgeräumt worden, seine ersten Konstruktionen, war noch nicht mal richtfest gefeiert worden und er war schon weg. Der sah aber nicht die Menschen. Was er tat ist, er legte sein neues Materialien ab und flog aufs Neue los. So Hari Suri nahm daraufhin eine Seite Papier, knüllte sie und tat sie in das Loch hinein. Der Spatz zurückkam da, also nicht nur, dass seine ersten Fundamentlegungen weg waren, sondern dass jetzt auch der Baugrund gesperrt war. Doch das machte ihm überhaupt nichts aus. Er kämpfte, schließlich ging es um das Errichten einer Familie wahrscheinlich, und pickte also in mühseligster Kleinarbeit dieses Papier auf, bis er schließlich raus hatte. Prabhupada schaute die ganze Zeit zu. Und dann kam Hari Suri mit einer wirklich festen Ladung, wo das, nachdem der Spatz wieder los war, zugestopft hat. Dass diesmal so fest gestopft war, dass kein Spatz in der Welt das auspicken konnte. So, der Spatz kam zurück. Schau das wieder an. Also guckte und Prabhupada guckte ihn an, ob er es jetzt verstanden hätte. fing der Spatz wieder an zu picken und zu picken und zu picken und für lange Zeit. Prabhupada lachte nur. Und schließlich gab er es auf und floh weg. So, das ist ein typisches Beispiel für eine Seele, auch in der menschlichen Lebensform, die nicht verstanden hat, dass sie leiden muss, solange sie nicht erleuchtet ist über ihre wirkliche Natur und solange sie nicht aufhört, sinnvolle Wünsche zu beenden. Auch wir werden unsere Bemühungen, erfolgreich zu werden im materiellen Leben, werden immer wieder periodisch vernichtet, entweder auf globaler Ebene, auf nationaler Ebene, wo gewaltige Kriege einsetzen oder Inflationen, wie jetzt zum Beispiel bei unseren ostdeutschen Brüdern und Schwestern. Das ganze Land ist zum Arbeitslosencamp geworden. Trotzdem, die machen weiter. Die mit ihren materialistischen Wünschen und Forderungen. Wir verstehen nicht, dass aufgrund unseres Karmas die Natur uns unser Loch zumacht und dicht versiegelt. Es geht jetzt nicht, du kannst jetzt nicht genießen. Und immer wieder versuchen wir aufs Neue. Hridayananda Maharaj erklärt, wie er in seiner Kindheit einen Mann gesehen hatte, der gerade eine Kehlkopfoperation hatte, aufgrund zu starken Kettenrauchens, der aber dann mit dem Mechanismus, der ihn in den Hals eingebaut war, den künstlichen Atemmechanismus, ging also an der Kehle vorbei, wieder eine Zigarette daran hing und weiter rauchte. Die können es nicht verstehen und können es nicht verstehen. So, wir mögen uns fragen, woher kommt diese Anhaftung an Sinnenbefriedigung, die hier als ein falscher Traum bezeichnet wird? Woher kommt dieser starke, treibende Moment? Wenn wir das analysieren wollen, finden wir die Antwort in den Tattva-Sutras wieder. Es heißt dort, dass die Form des Lebewesens Wissen ist und die Eigenschaft des Lebewesens Liebe. Liebe zu Krishna. Diese Eigenschaft, Liebe zu Krishna zu entwickeln oder zu haben, wirkt wie ein starker Magnet. Oder Krishna ist wie ein starker Magnet und durch unsere Liebe werden wir angehaftet. Wir sind verbunden mit Sri Krishna durch den Rasa, durch den Wohlgeschmack, den wir in einer liebevollen Beziehung spüren. Wenn wir jetzt in der spirituellen Welt diesem Rasa gegenüber nicht mehr mit der gleichen Intensität nachgehen, dann kommen wir in einen Bereich hinein, wo die nicht mehr wirkt. Unsere Form des Wissens ist nicht mehr präsent. Wir sind nicht mehr voller Wissen. Und aus dieser Grunde tun wir denn das, was letztendlich für uns zu unserem Fall spürt. Wir wünschen uns, unabhängig von Krishna zu genießen. Dies ist natürlich ein sehr komplexer Sachverhalt, der im Jaivadharma diskutiert wird. Und in unserer Diskussion der Fall der bedingten Seele, der Seele von der spirituellen Welt sehr ausgiebig durchgenommen worden ist. Hier soll nur gesagt werden, die transzendale Form des Lebewesens, so wie sie die spirituelle Welt verlässt, vergeht. Und die Seele nimmt ihre Jiva Bhuta, ihre bedingte Form an, die in den Upanishaden beschrieben wird als die Größe einer des 10.000 Teils einer Haarspitze. Ihre natürliche spirituelle Form ist nur noch latent vorhanden, weil Jnanina, so sagt das die Bhagavad Gita, das Wissen der spirituellen Seele von Lust überwunden ist, überwältigt ist. Avritam Jnanam Etena heißt es im 39. Shloka des dritten Kapitels. So ist also das Lebewesen nicht mehr von Shit überwältigt und hat so nicht mehr seine spirituelle Form, also der transzendentalen Wissensenergie, die in Beziehung zu Krishna da ist. Es ist nicht Jnana. Shit ursprünglich ist, gibt es in der spirituellen Welt, ist die Konstitution der Seele, spirituelles Wissen. Sat, Chit und Ananda sind es genau, Chidananda, sagt Bhaktivinoda Thakur, es ist, die Seele hat eine Form aus Glückseligkeit. So, wenn wir unseren Rasa nicht mehr in diesem festen Rasa mit Krishna sind, weil wir uns anders entscheiden, wird uns unser Wissen entzogen. Wir kommen in den Bereich der spirituellen Welt, wo wir diese Unabhängigkeit ohne spirituelles Wissen, ohne unsere ursprüngliche Natur einsetzen und uns von Krishna dann separieren. So, sei dem wie es will, zurück von dieser etwas komplizierten philosophischen Diskussion oder Betrachtungsweise zu etwas handgreiflicheren Themen. Wir müssen aber, weil die Eigenschaft der Seele ist, zu lieben, diese Liebe irgendwo hin platzieren. Diese Anhaftung irgendwo hin platzieren. Prabhupada hat erwähnt im dritten Kanto des Srimad Bhagavatams, dass die Natur vom Bewusstsein ist, anzuhaften. Man muss anhaften, solange da Bewusstsein da ist. Wenn diese Anhaftung gerichtet wird, zum Beispiel in der materiellen Welt, wir sprechen jetzt von Ablenkung der Anhaftung auf eine wunderschöne Frau mit ihren verlockenden Formen oder einen maskulinen Mann, der intensiv riecht, dann wird das zu Gier. Wenn die Anhaftung auf die armen Bettler gerichtet wird, die Leidenden, wird diese Anhaftung zu Güte und zu Tugend, zu einer tugendhaften Art von ursprünglich Liebe zu Krishna. Wenn die Anhaftung auf Geld gerichtet wird, bei Frauen sagt man Lust, bei Geld, wenn da die Anhaftung auf Geld gerichtet ist, sprechen wir von Gier. Wenn die Anhaftung gerichtet wird auf jemanden, dem man viel zu verdanken hat, einen wohlmeinenden Freund, wird diese Anhaftung zu Dankbarkeit. Liebe mit anderen Worten ist die Grundlage für die Anhaftung. Ursprünglich ist diese Anhaftung und diese Liebe auf Krishna gerichtet. So wie wir in die materielle Welt kommen, müssen wir Maya anhaften, an die materiellen Sinnesobjekte. Deswegen wird in allen Yoga-Systemen das Prinzip Pratyahara erwähnt. Pratyahara bedeutet so viel wie Zurückziehung vom materiellen Leben. In der Katha Upanishad wird der Körper mit einem Wagen verglichen, der Geist mit dem Lenker und die Sinne mit den Pferden. Eines der Tattva-Sutren, eines der Aussagen in Mahaprabhus Philosophie ist: Nehme deinen Geist, richte ihn auf Krishna und fahre mit den Pferden und den Wagen die Straße des materiellen Lebens zu Ende. Und gehe dann zurück nach Hause, zurück zu Krishna. So, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht uns auf diese Reise machen, werden wir überwältigt werden auf unserer Reise durchs materielle Leben von den Räubern, die auf der Straße der Sinnenbefriedigung auf uns lauern. Wenn wir nicht bereit sind, unser Wagen zum Ende der Sinnenbefriedigung hinzulenken, zum Ende dieser Straße, sondern einfach Urlaub hin und her gondolieren auf dieser Straße, wie in Wien mit diesen Spinnackern. Wie Spinnacker? Viehacker. Achso, nicht Spinnacker. wenn wir da so rumviehackern im materiellen Dasein, Parkplätze untersuchen, schöne Nebenstraßen machen und so weiter, werden wir nicht das Ende unserer Reise erlangen und zwischendurch immer wieder von Kidnappern überwältigt werden. Von Lust, von Gier, von Zorn, von Illusion, von Verrücktheit und von Neid. Wir alle kennen diese sechs Feinde der ewigen Seele. Die warten auf diesen Weg des materiellen Lebens. So, obwohl das Lebewesen immer wieder ein Sklave geworden ist und in den Dienst gestellt worden von diesen Räubern, obwohl man immer wieder ein Sklave von Lust, von Wein, von Weib, von die Folksongs sind voll davon, es gibt auch viele Klassiker. Ich möchte aber hier jetzt nicht meine Erinnerung an Trafi Deutscher und Company aufleben lassen. dass man versucht zu genießen wie der Affe, der seine Hand in die Kürbis hineinsteckt, dass wir aber gefesselt und gebunden werden. Ein Vaishnava betet: Mein lieber Herr, ich war so lange ein Diener von den undankbaren Meistern von Lust, Gier und Zorn. Ich möchte jetzt ihren Dienst versagen. So ans Ende der Straße der Sinnenbefriedigung zu fahren, heißt Pratyahara zu praktizieren, das Zurückziehen der Sinne. Krishna spricht davon in der Bhagavad Gita. Pratyahara gibt es für den Körper und auch für den Geist. Zum Beispiel die vier regulierenden Prinzipien, die wir einhalten, bedeutet, dass der Körper zurückgezogen wird und die Sinne. Und dass wir solche Dinge praktizieren, wie ein regelmäßiges Bad zu nehmen, dass wir uns um Sauberkeit bemühen, dass wir uns um eine geregelte Schlafzeit bemühen, also nicht länger als die Zeit, die wir brauchen, damit sich die Batterien des Körpers wieder erfrischen können, sind alles Bußen oder Zurückziehung, die auf der Ebene des Körpers praktiziert wird. Aber auch der Geist muss Zurückziehung von Maya praktizieren. Deswegen versuchen wir, die Eigenschaften des Vergebens zu praktizieren. Wir wollen, ein Brahmana zum Beispiel kann vergeben. Wir versuchen, ausgeglichen zu werden, zufrieden zu sein. Wir sind wahrhaftig in unserem Tun und tun den ständigen Drang des Lügensprechens widerstreben. Und wir versuchen, gelehrt zu sein und Wissen zu erwerben, damit unser Geist auf diese Art und Weise eben gereinigt oder gelehrt ist. Wenn wir diese beiden Pratyaharas praktizieren, das Zurückziehen des Geistes von materiellen Tätigkeiten, wir meditieren nicht über Sinnbefriedigung, ich habe das Wichtigste vergessen, wir praktizieren auch das Zölibat, weil der Geist durch nichts so sehr verunreinigt wird, als durch lustvolle Wünsche nach Sinnbefriedigung. Da dreht dann plötzlich alles, das ist das absolute Tintenfass, was also den Geist völlig schwärzt. In diesem Zusammenhang möchte ich bescheiden ein Gedicht zu den Lotusfüßen der Vaishnavas vorlegen. Seht ihr nicht die Wespe, die spätestens im Herbst sterben muss? Unwiderstehlich angezogen zu tödlichen Dingen. Klebriger, süßer Honig. Verlockend wie Sexualität. Das ist der Anfang eines Gedichtes. Was ist das hier? Ja. Weiß ich, bei Baba Maharaj hat mir einmal gesagt, zu meinen Gedichten, gut gemeint. Aber ich will nicht aufgeben. Ich folge. So, anyway, der Geist, also wenn er Zölibat praktiziert, dazu gehören acht Dinge: nicht an Frauen sprechen, nicht über Frauen sprechen, nicht an Frauen denken. Die Frauen sollten jetzt bitte nicht denken, oh, dies ist jetzt nicht für uns bestimmt. Das bezieht sich für euch selbstverständlich auf Männer. Nicht an Sexualität zu denken, ist nicht zu erinnern, nicht anzubändeln, nicht acht solcher Prinzipien gibt es. Und man kann sie nachlesen im zweiten Kapitel des sechsten Kantos. So, wir praktizieren also auch, hierauf kommt es drauf an, im Geist Pratyahara zurückziehen. Doch sollten wir nicht vergessen, dass das eigentliche Ziel von dem Zurückziehen vom materiellen Leben Krishna ist. Im zweiten Kapitel des ersten Kantos im Bhagavatam finden wir diesen sehr, sehr nicen Vers. Vasudeva para vade veda, Vasudeva para makaha, Vasudeva para yoga, Vasudeva para kriya, Vasudeva param jnanam, Vasudeva param tapa, Vasudeva paro dharmo, Vasudeva para gatihi. Ihr habt also immer wieder Vasudev. In diesem Vers gibt es achtmal den Namen Krishnas. Also es sind zwei Verse. Achtmal den Namen Krishnas. Ich persönlich denke, also zumindest habe ich noch keinen anderen gefunden, das ist der Weltrekord im den Schluckwasser des Bhagavata. Der Bhagavata macht hier einen sehr wichtigen Punkt, den Srila Bhaktivinoda Thakur auch macht. Manchmal praktizieren Menschen Entsagung von materiellen Dingen. Es gibt Yogis, Müsli-Fans, die sich üben in diesen zurückziehen. Manchmal sehen wir Menschen, die sehr fromm sind, wenn wir in den katholischen Dörfern Sankirtan machen und uns die frommen Omas aufmachen, die noch nie was so richtig so nett sind und wo man nur sagen will, esst doch kein Fleisch, Oma, dann hast du es. Also dieses tugendhafte Leben, meine ich jetzt. Das ist sehr, sehr traurig, sagt Bhaktivinoda Thakur, wenn jemand, der auf dem Pfad ist, wo er ans Ende der Sinnbefriedigung kommen will, wenn er diese Entsagungen, die er praktiziert auf diesem Pfad, dieses Pratyahar, schon als Ziele in sich selber sieht. Es ist genauso traurig wie jemand, der eine Pilgerreise macht und irgendwo unterschlüpft in einem Pilgerstand, in einer Herberge, Pilgerherberge, und sich dort aufhält und dort stehen bleibt und dort denkt, jetzt habe ich das Ziel der Reise erlangt. Das ist etwas, hier möchten wir kurz das einzige Beißende, was wir in dieser Vorlesung sagen werden, das muss gesagt werden. Wir sehen das manchmal im Mayapur Festival. Dort gibt es in dem Festivalgelände verschiedene kleine Inseln. Bogalaya, im Vrindavan heißt das sogar bezeichnenderweise Bogalaya, dieses Restaurant. Vielleicht nur in dem Vokabular des Sanatis. Aber was dort ist, ist man, da gibt es Eiscreme, italienische Pizza, Nudeln, eingeflogener Fruchtsaft und natürlich gepresster auch und so weiter und so fort. Und es gibt Devotees, die trifft man von morgens bis abends in diesen Inseln wieder. Die gehen nicht zu dem Haus von Mudari Sharanga Thakur. Die sehen sich nicht die verschiedenen heiligen Pilgerorte an. Die gehen nicht hin zu Devanandas Place, wo man sich verneigen kann und frei werden kann von allen Vergehen, die man gemacht hat in der Ausübung seines hingebungsvollen Dienstes. Die sind einfach nur in diesen Herbergen für Pilger, ohne das Ziel zu erlangen. So müsste der Devoti, der Pratyahara praktiziert, der meinetwegen das Brahmachari-Gelübde sich auferlegt, oder der in den Lebensstand des Sannyas eintritt, oder der sich irgendwelche Vratas annimmt, wissen, es geht letztendlich darum, Krishna zu erlangen. Ich möchte jetzt diesen schon angetönten Vers mit diesem, wo achtmal der Name Krishna drin vorkommt, also Vasudev vorkommt, übersetzen. Also vorlesen, die Übersetzung vorlesen. In den offenbarten Schriften ist das letztendliche Ziel des Wissens Sri Krishna, die Persönlichkeit Gottes. Das Ziel der Opferausführung ist, Krishna zufriedenzustellen. Yoga ist dazu da, Krishna zu realisieren. Alle fruchtbringenden Aktivitäten werden letztendlich nur von Krishna belohnt. Krishna ist das höchste Ziel, ist das höchste Wissen. Und alle Entsagungen, die man auf sich auferlegt, werden ausgeführt, damit man Krishna erkennt. Religion oder Dharma bedeutet, liebevollen Dienst Krishna darzubringen. Krishna ist das höchste Ziel im Leben. So, hier kommen wir jetzt zu einer wichtigen Aktivität, einem wichtigen Punkt. Mit Krishna erfüllt wird. Seht mal, dass unser Fall in der materiellen Welt kommt zustande, dadurch, dass unsere Sinne agitiert sind. Wir sehen etwas Anziehendes. Wir hören etwas Anziehendes. Wir riechen etwas Anziehendes. Und so weiter. Sexualität ist deswegen die größte Fessel ans materielle Leben, weil bei der Sexualität alle fünf Sinne auf einmal verrückt spielen. Der Sehsinn, der Geruchssinn, der Geschmackssinn,
der Tastsinn und was gibt's noch? Der Gehörsinn. All das ist in dieser 3 Minuten hoch angespannt und wird engagiert. Der Geist wird durch nichts so sehr verunreinigt wie die Meditation über diese Sache, weil durch alle 5 Sinneskanäle die materielle Energie kommt in, mit Turbo-Gang. In dem Vaishnavatum macht man deswegen Folgendes, dass man die 5 Sinne in spirituellen Aktivitäten beschäftigt. Was sind die besten Aktivitäten für die Augen? So möchte ich das Forum öffnen. Wie bitte? Die Bildgestalt Krishnas zu betrachten. Da werden wir gleich noch zurückgehen. Was ist das Beste für die Ohren zu tun? Den heiligen Namen zu hören. Sehr gut, niemals. Was ist das Beste zu tun für die Zunge? Ist das alles, Prasadam zu essen? Über Krishna sprechen. Mach du das manchmal, Mahatma. So wenig. Was ist das Beste für die Nase zu tun? Ja. Wenn die Blume von dem Altar rauskommt, sollten wir nur eines im Geiste haben. Wie kriegen wir die Blume? Und die das Räucherwerk. Aber auch die Tulasis zu riechen. Und was ist das Beste für die Berührungssinn? Ja, was wir tun, ist, wenn wir uns sehen, wir umarmen uns. Das ist der beste Aktivität der Berührungssinn. Und die Deities zu berühren. Dazu müssen wir natürlich die Zweiteinweihung kriegen. Und dann gibt es ganz rare Gelegenheiten, wenn das möglich ist. Wenn man zum Beispiel bei der Abhishek mitmachen darf, dann kann man mal ganz verstohlen. Also es gibt so eine Tätigkeit, wo man es macht, da reibt man Sesampaste, glaube ich, auf die Baby. Da ist das dann die Vollkommenheit des Berührungssinnes. So kommt nicht Sünde mit im Turbogang durch unsere Sinne in den Geist hinein, sondern unser Geist wird versorgt mit Krishna-bewussten Impressionen und kann deswegen solch ein Geist, der gereinigt ist, dem fällt etwas leicht, was sehr wichtig ist für den Krishna-Bewusstsein, nämlich Maranam, sich an Krishna zu erinnern. Wenn der Geist ständig versorgt wird durch die Sinne, mit Sinnesbefriedigung, wird er niemals sich an Krishna erinnern können, weil er ständig agitiert ist. Manche unserer Freunde, die hier in diesem Marathon-Seminar dabei sind, haben schon gesagt, ich fühle mich so anders. Heute habe ich mit einem sehr neuen Freund Krishnas gesprochen, der das die Pferde zugeritten hat für den Weltmeister im Dressurritt. Koppelmauer oder Koppelmühle oder so. Er sagte, es ist so anders hier. Man kann so gut dichten, man kann so gut chanten und keine Schwierigkeit. Und schlafen, da denkt man gar nicht dran. Und essen, auch nicht so interessant. Und so weiter und so fort. Das liegt an Folgendes. Während ihr hier in diesem Seminar seid, werden eure Sinne versorgt mit spirituellen Impressionen. Und deswegen ist der Geist ganz von alleine bei Krishna. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, was ein wenig fortgeschrittener ist, was ich auch sagen möchte, um hier die Devotees anzusprechen, die sich schon längere Zeit mit dem Thema Smaranam auseinandersetzen. Wenn ein Devotee älter wird, dann wünscht er sich, dass der Geist bei Krishna ist. Und in den Schriften wird gesagt, dass der Archa Vigraha, das heißt Krishna in Form der Bildgestalt, erschienen ist in einer Form, die wir sehen können, sodass wir uns an Krishna erinnern können. Große Devotees denken immer an ihren Devis, den sie verehren, und sehen die Welt als den Besitz des Devis. Wir denken zum Beispiel hier, also viele von uns haben gesagt, also gerade Madan Mohan, das sind die Devis, denen ich mein Leben lang dienen will. Das sind meine Devis. So, wenn der Geist nun sich in den Dienst der Deti, wenn wir uns in den Dienst der Detis beschäftigen, gibt es eine große Gefahr. Weil nämlich der Archa Vigraha aus Marmor, aus 8 Elementen ist, und eines davon, also Diamanten, Gold, ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier gerade verbucht bin, das zu überwachen, was ich jetzt sage. Marmor, Gold, Holz, ein Metall, das ist die Bitte, Farbe, Ton, ja, dann darf man doch die Ton verlieren. Und dann, ja, und schließlich, hatten wir schon, den Geist. Ich habe jetzt aber, ich habe nicht richtig gezählt, ich glaube, dass ich nicht richtig gezählt habe, weil ich, diese Möglichkeit erinnern. Also der Deti besteht aus, sozusagen, aus materiellen Elementen. Wenn wir jetzt der Geist ist auch ein materielles Element. Und der Geist kann, wenn er nicht Hilfe von einer anderen Kraft hat, den Deti niemals richtig erkennen, als eine spirituelle, nämlich als Krishna. Ein materieller Geist kann nicht Krishna erkennen. So, weil der Geist manchmal, wenn er in der Meditation über den Deti weltlich ist, abschaltet, man merkt es, wenn man die Artik macht. In der Artik soll man ja, wird der Mana, der Geist in Krishna gestellt durch die Konzentration. Manchmal schweift der Geist einfach ab und man denkt, oh, was man noch machen wird am Tage. Nicht? Und manchmal denkt man, der Geist denkt also manchmal wirklich schlechte Dinge. Also die, sagen wir mal, die nicht auf den Altar gehören. Also Themen, die organisieren, das kann man draußen machen, vor dem Altar. So, der Punkt ist, der Geist muss deswegen, weil er weltliche Spuren hat, denn er ist ein weltliches Element und er hat so lange weltliche Spuren, solange der spirituelle Geist noch nicht entstanden ist, eine Kraft kriegen von der Seele. Und diese Kraft ist die Kraft der Liebe. Prabhupada hat einmal gesagt, wenn wir die Devis verehren, ohne dass dieser Ruchi, er sprach in diesem Zusammenhang von Ruchi, dieser Geschmack, der durch Liebe entsteht, kommt, werden wir die Devis als eine Belastung sehen und wir werden dann herunterfallen. Ach, schon wieder die Arbeit, nein, schon wieder aufstehen. Wir sollen hier für unseren Pujaris hier Ehre und Achtung entgegenbringen. Das ist der Kampf, den sie tun müssen. So dass der Geist nicht weltlich ist. So, das ist aber nur als ein kleiner, als ein sehr fortgeschrittenes, nicht sehr, das ist ein Thema, was auf der Hand liegt, für Deutsch gesagt, aber was für den normalen Freund Krishna wohl nicht immer daran denken, weil er auch nicht in der Nähe eines Deities lebt. Aber so kommen wir zurück. Der Geist muss also geläutert werden. Das ist die wichtigste Aktivität in unserem Krishna-Bewusstsein. Und hierzu gibt es viel Information in den Vaishnava-Schriften. Ich möchte ganz kurz zum Abschluss zum Padma Purana gehen und hierüber sprechen. Es gibt 5 reinigende Prozeduren, die im Uttarakanda des Padma Puranas beschrieben werden. Entsagung. Tilak zu tragen. Einen neuen Namen zur Zeit der Einweihung anzunehmen. Verschiedene Mantren zu schenken, die den Herrn verherrlichen, und sich in Yoga zu beschäftigen, der Ausübung von Opfern. Das sind die 5 reinigenden Prozeduren, die ungetrübten, hingebungsvollen Dienst zu Krishna garantieren. So, die Entsagung, die ein Vaishnava tut, ist klar, er hat die 4 regulierenden Prinzipien und erfolgt den Anordnung seines spirituellen Meisters. Das sind die Entsagungen. Tilak, es heißt dazu in den Smriti-Sastras, jemand, der seinen Körper mit den Buchstaben von Haris heiligen Namen schmückt und mit Tilak oder anderen Substanzen, reinigt die gesamte Welt und wird in der Lage, das spirituelle Königreich des Herrn zu betreten. Indem man den Körper mit Tilak markiert, heißt es im Padma Purana, oder mit den Formen der Lotusfüße des Herrn oder anderen glücksverheißenden Zeichen wird der Körper sanktifiziert und als Tempel des Herrn Sihari bezeichnet. Das ist der Satz, das ist die Quote. Wenn wir sagen Tilok, bedeutet das, ist das Zeichen, dass der Körper ein Tempel des Herrn ist. Tilok aufzuzeichnen ist jedoch nicht nur eine körperliche Aktivität. Nicht so wie Nina Hagen. Wenn Nina Hagen uns sieht, er fragt sie sofort, kannst du mir einen Tilak aufmalen? Neulich war sie auf der ESO-Messe und da hat sie ihr die Marke, sie wieder einen Tilak aufgemalt. Und dann geht sie rum und schon ganz liebenswürdig, aber sie kann ihren Geist nicht kontrollieren, das ist ihr einfach, das Problem in ihrem Leben. Tilak heißt nicht nur ein äußeres Zeichen, sondern Urva Pundra heißt den Pfad der Erleuchtung zu gehen. Man sollte, das haben wir in den Seminaren diskutiert, also den Geist auch einsetzen dabei. Deswegen wird zum Beispiel, wenn man Tilak aufsieht, wird ein Mantra gechantet. Om Keshavaya Namaha. Das ist der wichtigere Teil beim Tilak. Man kann sogar den Körper mit Tilak beschmücken, selbst wenn man nicht, wie soll ich nicht sagen, Gopi-chan da haben, also diesen Kohn, indem man einfach nur Wasser aufdreht und die Namen chantet. Das ist viel wichtiger, diese Mittel zu tun, die den Geist kontrollieren. Also bei Entsagung muss man den Geist kontrollieren und den Geist einsetzen, sonst wird man immer wieder weggetragen von der Entsagung. Beim Tilak muss der Geist eingesetzt werden. Was haben wir noch? Nama bedeutet den Namen. Das bedeutet, wenn man eingeweiht wird von einem spirituellen Meister, sollte man einen neuen Namen annehmen, der indiziert, also darauf hinweist, dass man ein Diener von Lord Hari ist. Und Mantra bezieht sich auf den 18-silbigen Gopal-Mantra, den man in der Brahman-Einweihung kriegt, der als nicht verschieden von der spirituellen Form des Herrn betrachtet wird. Anyway, ich will hier nicht so sehr ins Detail hineingehen, weil es ist nicht der Zuhörerkreis, habe ich den Eindruck, hier so da reinzugehen. Das sind Themen, die später wichtig sind und vielleicht ein bisschen, ich möchte zur Essenz gehen. Bei all diesen Vaishnava-Praktiken, die wir ausführen, Yajnas, Einweihung anzunehmen, Tilak aufzusetzen, Entsagung aufzunehmen und die Mantren zu chanten, diese fünf Dinge, geht es immer darum, den Geist zu kontrollieren und den Geist der Schnappobos zu machen. So, zum Abschluss möchten wir noch zwei Themen ansprechen kurz. Was sollen wir machen, wenn unser Geist mit Lust überwältigt ist? Und wir nicht unseren Geist bei der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes auf Krishna richten können. Dazu gibt es Tipps in dem Haribhakti Kalpa Latika. Das ist ein Werk, was Srila Bhaktivinod Thakur und Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur immer in der Druckerpresse hatten und es immer wieder neu aufgelegt ist. Dieses Werk hat sehr wichtige Unterweisung für die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Es ist jedoch nicht signiert worden. Der Autor hat sich aus Demut nicht bekannt gegeben. Also der Autor sagt, ich war so angehaftet an Sündenglück. Ich habe die endgültige Grenze der Straße der Freuden erlangt, die durch die Lust offeriert worden. Doch nun, durch ein wenig Intelligenz, die durch Frömmigkeit zustande gekommen ist, habe ich den Honig bei Lord Haris Lotusfüßen gefunden und das Feuer der sich wiederholenden Geburten und Tode überwältigt. Jetzt sagt er aber, selbst wo diese Zuflucht da ist, sind ja noch diese Feinde im Geiste da. Und er sagt uns, wie wir damit umgehen sollen. O Herr, wenn wir lustvoll werden, wenn wir lustvoll werden, also statt unsere, nochmal, O Herr, wenn wir lustvoll werden, dein hingebungsvolles Dienen zu erlangen, zornig werden auf jene, die dich schmähen, gierig nach der Nahrung und den Blumen und anderen Dingen, die dir dargebracht wurden, bezaubert von dir, stolz darauf, uns als deine Devotees zu identifizieren und berauscht davon, dass wir den Honig deiner Lotusfüße trinken, dann können wir sehr leicht Lust, Zorn, Gier, Verzauberung, Stolz und Berauschung, die unsere Feinde sind, überwinden. Wenn man lustvoll ist, sollte man lustvoll werden auf den Dienst. Wir sollten einen Dienst finden, wo wir wirklich wünschen, uns etwas zu tun. Das ist, wir sollten ein nimmersatter Diener werden, sozusagen. Und dazu müssen wir sehr beten, bis wir diesen Service haben. Das ist Krishnas großes Geschenk, solch einen Service zu bekommen, wo man völlig ausgefüllt ist und wo man nicht mehr ans Essen und ans Schlafen denkt, letztendlich mehr, weil man einfach nur noch Krishna dienen will. Und das ist eine Last wird, die Sinne und ihre Bedürfnisse zu einer Last werden. Das ist die höchste Form der Lust im hingebungsvollen Dienst. Dass man so da reingeht. Also da können wir lustvoll werden auf den Service. Zorn, wenn uns Zorn überwältigt, sollten wir auf die zornig werden, die uns blasphemieren. Hier haben wir einen nice Weichen, aber unter uns, der sehr viele mit sich gebracht hat, die ins Krishna-Bewusstsein gekommen ist von verschiedenen Stolz und Zorn. Und der das einsetzen konnte neulich in Halle, als ein verrückter Skinhead unseren Shukambara Prabhu mit Messer und Revolver bedrohte, um ihn alle zu machen. Und da ist dieser Weichner, aber hat genau das Richtige gemacht, hat im günstigen Augenblick abgepasst und hat ihn dann auf den Boden niedergerungen, hat ihm Pistole und Messer abgenommen und hat dann sogar seine Sinne kontrolliert und die nicht erwürgt und aufgehängt oder kastriert oder irgendetwas, was man normalerweise macht, wenn man so weit geht, und hat ihn der Polizei übergeben. Nicht getan. Das ist sehr glorreich. Also dieser Punkt muss hervorgehoben werden. Zornig sollte man werden auf diejenigen, die Krishna blasphemieren. Und auf diejenigen, die seine Devotees befinden. Gierig sollte man darauf werden, Speise anzunehmen. Das ist nicht schwierig. Wenn die Zeit des Prasadams kommt, dann ist es nur. Aber gestern habe ich eins gemerkt. Gestern hatte Padmanabha über Ramlila gesprochen. Und da war dann Prasadam. Und das war dann im Tempel. Und dann haben einfach die Devotees. Die blieben alle sitzen und haben weiter interessiert zugehört und geduldig gewartet, bis die Becher kamen mit der Milch und den Puris mit Füllung und dergleichen. Man merkt, da ist der Nektar ist da schon eingesunken. Das ist sehr nice. Und bezaubert kann man werden von Krishna. Stolz darauf, als Devotee sich zu identifizieren. Da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Wenn dieser Stolz Demut überwältigt, dann haben wir wenig Möglichkeiten, weitere Fortschritte zu machen. So, das ist also auch im Prema Bhakti Chandika, spricht Narottam Das Thakur hierüber, sagt aber, es ist besser, dass man, wenn man nicht zornig wird und nicht lustvoll wird. Diese Dinge sind sehr, sehr gefährlich, diese Neigungen. Und können auch einen Devotee manchmal auf Abwege bringen. Deswegen ist es besser, nicht zu denken, oh, ich kultiviere jetzt Lust und Zorn und richte das halt auf den Dienst zu Krishna und auf die, sagen wir, das, was gegen Krishna ist. Das ist gefährlich. Sollten wir den Geist absorbieren in das Chanten der heiligen Namen, empfehlt Narottam Das Thakur und wir hören über Krishna. So, dann werden wir, und hier möchte ich jetzt enden, zum letztendlichen Ziel des Bhakti-Yogas kommen. Wir werden in der Lage sein, wenn wir auf diese Weise unseren Geist läutern, durch die Beschäftigung der Sinne, in das vertrauliche Wissen einzugehen, die vertraulichen zwei Unterweisungen, die Krishna gibt in der Bhagavad Gita. Und sagt an einer Stelle, jetzt will ich dir das vertrauliche Wissen erklären und erklärt dann Manmana Bhavamat Bhakto Majati Mang Namastru Mang Ivaishyasi Satyamte 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 Priyosine. Dann geht er weiter. passen zu dem Kern, dem Vers, den jeder Bhakta kennt, Sarva Dhammam Parisatya und so weiter. Denke ständig an dich, Manmana, Bhava, denke ständig an mich, aber werde mein Geweihter, Majaji, verehre mich und Namasturu, bringe mir deine Ehrbietung da. Auf diese Weise wirst du sicher zu mir kommen. Ich verspreche dir das, weil du mein lieber Freund bist. Krishna gibt kein Versprechen. Und sagt er gleich, dass man das nicht halbherzig praktizieren sollte, diese vier vertraulichen Unterweisungen, sondern hierfür alles aufgeben sollte. In welchem der Miene gucke ich auf die beiden Berliner Bastler. Für dieses, wenn man wirklich erfahren will, den Nektar des Deutschen Lebens, darf man sich nicht halbherzig machen, sondern sollte alles aufgeben. Hierfür. So, damit möchte ich den Ausgang bilden für diese sehr nice Seminar. Durch die Beschäftigung zum Krishna-Bewusstsein ist es uns möglich, zu dieser Stufe hinzukommen, wenn wir uns wissenschaftlich an die Unterweisung des Pratyahara, des Zurückziehens halten, verstehen, dass dieses Pratyahara für Krishna geschehen muss und es uns einfach machen, indem wir die Sinne, die ja den Geist agitieren oder beruhigen, in Krishnas Dienststellen auf die Art und Weise, wie es gezeigt wurde. Es gibt noch andere solche Anweisungen, was man alles tun kann. Hier lest bitte in Bhakti Rasamrita Sindhu nach, wo Rupa Goswami Nektar der Hingabe, wo er 64 Prinzipien nennt, 5 davon an die erste Stelle stellt. Indem ihr so Krishna-Bewusstsein ausführt und fest Zuflucht sucht bei den positiven Aktivitäten des Chantens und Hören über Krishna und des Prasadam Essen und euer Haus zu einem Tempel macht, werdet ihr in diesem Leben völliges Krishna-Bewusstsein entwickeln und werdet sehr schnell merken, wie das sehr spontan kommt. Wenn hier am Anfang sehr strikt wird, werdet die Regeln und Regulierungen nicht Lasten werden, sondern ihr werdet plötzlich merken, wie das umkippt und ihr spontan nur noch Krishna wollt. Das wird erreicht, indem man in der Sadhana-Praxis. Zunächst einmal praktiziert man Sadhana nach Vidhi, nach der Regeln und Regulierung, und dann kippt es um und wird zu Raganuga. Und Prabhupada erklärt in seinen Ausführungen, dass schon im Krishna-Buch erklärt hat, dass der Schüler sich nicht mehr anstrengen muss an einer bestimmten Phase, sondern dass er gerne aufsteht. Also Prabhupada gibt an diesem Punkt etwas über Raganuga. Richtig über Raganuga Bhakti angeht. Also kleine Spuren. Das werdet ihr sehr, sehr schnell lernen. So, Hare Krishna, sind hier für irgendwelche Fragen? Da muss ich einfach tun. Philipp. Nee, die konstitutionelle Natur ist Chit einander. Und die Form der Seele ist Wissen. Also steht auf dieser Chit-Energie. Und die Eigenschaft der Seele ist Liebe. Guck mal, alles in dieser Welt hat eine Form und eine Eigenschaft. Dieses Notizbuch hat eine Form und eine Eigenschaft. Man kann Notizen reintun. Also eine Zimbeln haben eine Form und eine Eigenschaft. Die klingen. Wenn sie nicht klingen, wollen wir sie nicht. Das gibt es auch in unserem Tempel. Zimbeln, die nicht klingen. So, unsere Form sollte sein, ein ewiger Diener des Herrn zu sein. Das ist die Swarup des Lebewesens, die ursprüngliche Form des Lebewesens, ein ewiger Diener Krishna zu sein. Und die Eigenschaft sollte es Liebe, Krishna zu lieben, im fünften Bereich. Oder ist es, Krishna zu lieben. In der Gopal Kapani Upanishad wird die Form des Herrn erklärt, und zwar wird das Beispiel gegeben von einer Melodie. Ich will das gerne im Originaltext vorlesen. Lord Govinda besitzt eine Form aus spiritueller Glückseligkeit. Genauso wie eine Melodie, obgleich sie formlos erscheint, tatsächlich eine Form, feinstoffliche Form im Geist besitzt. Der Mantra, der mit Vidyan Ghana beginnt, bestätigt, dass die Form des Herrn nicht materiell ist, sondern eine spirituelle Manifestation, eine ewige spirituelle Manifestation ist, voller Wissen und voller Glückseligkeit. So genauso wie so die Melodie ist für uns nicht zu sehen als eine Form. Wir sprachen da gestern im Seminar drüber, hat jedoch eine feinstoffliche Form im Geiste. Das wurde auch in der gestrigen Morgenvorlesung, hast du in der Morgenvorlesung erklärt. Weil die Form, also wie eine Melodie eine feinstoffliche Form hat, ist mehr, die lässt einen nicht mehr los. Das ist etwas Dingliches, etwas, was da ist, als etwas Präsentes. Also die Form, also die Form der Melodie ist da. So sehe ich das als ein Musiker. Ich bin ein Musiker, also sehe ich das mit meinem musikalischen Verstand. So, die ist aber sehr feinstofflich. Die Melodie ist nicht mehr grobstoffliche Form, sondern eine feinstoffliche Form im Geist. Anyway, weil du danach fragst, möchte ich hier eine kleine Erläuterung geben zu diesem Punkt der Melodie, damit das Beispiel klar ist aus dem aus einem Tape von Sataputa Prabhu. Und zwar sagt er, wie ein Gedanke im Mind, der ja ein materielles, was geschieht. Wenn wir denken, tut unser feinstofflicher Geist ein Wellenmuster im ätherischen Element, im Tee, schaffen. Und dieses Wellenmuster amplifiziert sich, genauso wie ich praktisch in einem See Wellen mache und die Wellen sich weiter fortsetzen und dann größer werden, wenn diese Schwingung da bleibt. Nicht? So wird also, so denken wir, in unserem feinstofflichen Geist, der agitiert, das feinstoffliche Element Äther, und dann wird diese amplifizierte Schwingung, Äther ist ja schon ein grobstoffliches Element, auf die Neuronen, wie heißt es jetzt, das sind diese feinsten Nervenenden. Die Nerven ist eigentlich neurophysical, das wird in die neurophysiologische Welt dann übersetzt. Das sind diese Nerven und diese ganz kleinen Dinge. Also so können wir sehen, wie ein Gedanke eine Form ist. Nämlich im feinstofflichen, im Äther ist ja eine Form da. Es wird agitiert. Und erst wo diese Form da ist, etwas Dingliches, sagte ich, etwas Grobstoffliches, kann der Geist als ein kann das Brain dann, das Gehirn, mit seinen neurophysiologischen Vorgängen in Gang gesetzt werden, und dann kommt ein Gedanke, den man mit elektronischen Messgeräten messen kann. Also es geht von der feinstofflichen Form, die dann sich überträgt in diesen ätherischen Bereich, in den Bereich, den die grobstofflichen Wissenschaftler im Brain, nämlich die Gehirntätigkeiten, die sie messen können. So eine Melodie existiert, weil es auch eine feinstoffliche Sache ist, ein Gedanke, etwas, was einen nicht mehr loslässt, existiert in einer feinstofflichen Form. So existiert auch die Form des Herrn, subtil. Und zwar besteht sie aus spirituellen, hier wird gesagt, die ist ewig, eine spirituelle Manifestation, die ewig ist und voller Wissen ist und voller Glückseligkeit. So ist auch die Lebewesen, die Form des Lebewesens, welches ja ein Teil der höchsten Persönlichkeit Gottes ist, aus Wissen, eine Form aus Wissen und Glückseligkeit. Das ist halt eine sehr subtile Angelegenheit. Wie kann Wissen eine Form haben? Weil so wird es erklärt in der Gopal Tapani Upanishad. Ja. Was macht den Unterschied zwischen zwei individuellen Seelen aus? Individualität. Das braucht nicht mehr erklärt zu werden, oder? In dem Wort ist es drin. Noch jemand? Individualität. Du guckst noch so verdutzt. Ist nicht jetzt alles klar? Warum nicht? Ein Individuum ist immer verschieden von... Ursprünglich ist die spirituelle Seele... Bitte unbedingt zum Ende kommen. Bitte.
Das ist es.
Geht um das Jagia. So, ich muss hier, ich kann aber, also hier ist zwar ein großes Bitte, also zweimal Bitte. Wir werden es jetzt, folgendes. Ursprünglich sind wir alles individuelle Personen, individuelle Diener von Krishna mit individuellen Wünschen, unterschiedlicher Form, unterschiedlicher Kleidung, unterschiedlichen Angewohnheiten. Wird in dem Brahma wie Mohana Lila wird erklärt, wie jeder der Kuhhirtenjungen eine andere Form hatte, eine andere Angewohnheiten, andere Sprachgewohnheiten, die dann Krishna einlegt. So, im materiellen Leben ist unsere spirituelle Individualität nicht manifestiert. Stattdessen begnügen wir uns mit einem langweiligen Abklatsch des falschen Egos, dass wir im falschen Ego bemüht sind, Individualitäten und durch Identifizierung zu entwickeln. Und die spirituelle Seele jedoch ist von, wie soll ich mich ausdrücken, diese spirituelle Seele ist hat eine individuelle Natur. Die ist jetzt nicht manifestiert, ist nicht sichtbar. Genauso das Beispiel wird gegeben von einem Samen, in dem bereits eine Pflanze latent vorhanden ist, die nicht manifestiert ist. Aber du wirst sehen, auch die Samen sind individuell verschieden. Wenn du den einen reinsetzt, kriegst du einen Zitronenbaum und beim anderen einen Rosenbusch. Und nicht von dem Rosenbaum einen Zitronenbaum, meinetwegen. So, wir sind individuelle Diener Krishnas. Aber dadurch, dass wir ins materielle Leben gekommen sind, ist diese spirituelle Form nicht manifestiert. Und die Seele wird als Jiva Bhuta bezeichnet oder als bedingte Seele, die nur in dieser kleinen, feinen Form, so wie der ein ganz kleiner Punkt, als Wissen, Glückseligkeit und Ewigkeit ist, klatschend aneinander, die Seele. Aber die spirituelle Form ist nicht manifestiert. Die muss erst durch die spirituelle Übung im Krishna-Bewusstsein manifestiert werden. So, Hare Krishna, wir möchten hier enden. Also ich möchte hier sagen, vielen, vielen Dank für das an die Freunde, dass ihr alle so schön an den Seminaren teilgenommen habt und so enthusiastisch teilgenommen habt am Chanten. Nehmt das mit, macht bei euch im Zuhause jeden Tag Seminar, sodass ihr schließlich den Wunsch habt, ganz im Krishna-Bewusstsein aufzugehen. Hare Krishna.